Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 99. Solltest du dir selbst vertrauen? Senecas 10. Brief. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute in unserer 99. Folge ist nicht der Wahnsinn, Alex.
Absolut. Es ist mindblowing.
Da beschäftigen wir uns nochmal mit einem Brief von Seneca, und zwar heute dem 10. Er ist wieder ein bisschen kürzer. Wir hatten ja im 9. hat er sich mal wirklich länger ausgelassen über das Thema Weise, der Weise in Gesellschaft, beziehungsweise kann der Weise gut alleine sein? Ist er mit sich selbst glücklich? Brauchen wir andere Menschen? Und jetzt heute ein Brief, der wieder ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt, oder Alex?
Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ne? Also es ist auch so ein Brief, wo man merkt, dass Seneca diese Briefe schon auch bewusst hintereinander gesetzt hat. Ne? Wir haben ja schon von diesen Pendelbewegungen da gesprochen und er knüpft auch an etwas, was offensichtlich Lucilius zu ihm gesagt hat. Damit beginnt dieser Brief auch. Und also wenn man das Kernthema erstmal ansprechen will, dann ist das dieses, bleib bei dir selber, aber Achtung. Weil wenn du nicht weise bist, platt gesagt, bist du eigentlich in schlechter Gesellschaft. Und dieses schlecht in Gesellschaft sein kann dazu führen, dass alles Mögliche schiefgehen kann. Ja, und das ist ja dann auch wieder eine echt interessante Baustelle, die er da aufmacht. Und von daher finde ich das eigentlich jetzt wirklich mal einen ganz interessanten Punkt, dass reine Innerlichkeit, wenn man nicht gut vorbereitet ist und gut kontextualisiert ist, nicht unbedingt zum Vorteil gereicht. So. Aber nehmen wir mal nicht zu viel von weg. Steigen wir mal ein und vielleicht gleich mit dem Beginn des Briefs. Da schreibt er nämlich in meiner Übersetzung, es bleibt dabei, ich ändere meine Meinung nicht, meide die Menge, meide die wenigen, meide selbst einen Einzelnen. Ich wüsste keinen, mit dem ich dich im Verkehr sehen möchte. Also ne, ein sehr hoher Anspruch, so dieses, so, oh je. Also achte darauf, mit wem du dich umgibst, mit wem du redest, und eigentlich kann ich dir niemanden empfehlen. So. Und das ist natürlich schon auch wieder so dieses, was er beim letzten Mal ja auch schon da angesprochen hat, und eigentlich braucht man sie ja auch nicht, wenn man weise ist, zumindest was die Tugendhaftigkeit angeht. Und dann geht er aber einen Schritt weiter und sagt, ja, es ist alles schwierig, aber ich wage ich doch, dich dir selber anzuvertrauen. Und das klingt ja erstmal so, ja, wieso nicht, ne? Also mir selber, ich meine, ich bin ja die ganze Zeit mit mir unterwegs, warum, was soll denn da schief gehen? Und dann hat er so ein schönes Zitat von Schlippon.
Ja, da geht's um Krates, den kynischen Philosophen, ja. Der sagt, also dieser Krates, so erzählt man, hat also einen jungen Mann einsam spazieren gehen sah, den gefragt, was er dort alleine mache. Ich rede mit mir, sagte er. Ihm erwiderte Krates, sieh dich bitte vor und pass gut auf. Du sprichst mit einem schlechten Menschen.
Case closed.
Ja, und das ist natürlich, das ist provokativ, nicht wahr? Man denkt, wieso, wenn du mit dir alleine bist, gibt da auch dieses Sprichwort, besser alleine als in schlechter Gesellschaft. Und hier ist die philosophische Angang, ist ein ganz anderer, nämlich auch mit dir alleine bist du in schlechter Gesellschaft.
Ja, du musst zumindest aufpassen, mit wem du da in Gesellschaft bist, ne? Und wie dramatisch oder wie wichtig das ist, darauf zu achten, da gibt er ja danach auch so ein paar Beispiele, ne, was dann so passieren kann, ne, welchen Gedanken man verfallen kann und welchen Leidenschaften man verfallen kann und all solche Sachen dann, ne, sodass da doch wirklich einiges schiefgehen kann. Und dann sagt er nämlich dann auch, zu alledem geht da der einzige Vorteil, den die Einsamkeit bietet, nämlich keinem etwas anzuvertrauen, keine Angeber zu fürchten, für den Toren verloren, er verrät sich selbst, ne, weil du mit dir selber in einer Art und Weise dann auch im Selbstdialog bist, die eben dir auch nicht hilft. So, ne? Das.
Genau, bei mir steht übrigens nicht keine Angeber, sondern keinen Denunzianten zu fürchten. Also niemand, der dich eben verrät, aber du verrätst dich dann selber.
Ja.
Ja, davor sagt er noch, einen Trauernden und Furchtsamen pflegen wir zu überwachen, damit er von der Einsamkeit keinen falschen Gebrauch mache.
Ja.
Ein Trauernder oder ein Furchtsamer, die dann eben in zu unlogischen Handlungen greifen oder ja.
Ja, genau. Trübsalblasen und dann einfach in so eine Abwärtsspirale reingeraten. Ne? Das ist ja durchaus ein Phänomen, was es auch heutzutage ja noch gibt, dass viele Menschen, wenn man sie zu lange allein lässt, nicht unbedingt in einen positiven Aufwärtstrend kommen.
Genau, aber er sagt, eigentlich kann man die Unvernünftigen, also fast alle, eben auch nicht sich selbst überlassen. Ja, und weil sie, wie du schon gesagt hast, da schmieden sie böse Pläne, da ersinnen sie anderen oder sich selbst für die Zukunft Gefahren, da frönen sie einer verderblichen Leidenschaft nach der anderen. Das ist ja dieses, wenn du alleine bist, wenn du dich unbeobachtet glaubst oder auch unbeobachtet bist, klar, da lebt man natürlich alles aus, was man so an Bandbreite von Leidenschaften haben kann, ne?
Ja, absolut. Und da hat er ja nachher auch noch so einen Twist am Ende des Briefs, ne, um dieses Verhältnis zwischen Innenwelt und Außenwelt da noch ein bisschen in die Balance zu bringen. Und da gibt er einem ja einen, finde ich, spannenden Ratschlag. Ne?
Du meinst am Ende, als er auf die Götter abstellt?
Ja, genau. Also wo er uns dann zum Schluss, ne, dieses Zitat, lebe so mit den Menschen, als ob Gott es sehe, sprich so mit Gott, als ob die Menschen es hörten. Also dieser Gedanke, zweiter Teil, ne, wünsche dir nichts, was du nicht anderen auch sagen könntest, dass du es dir wünschst. Ne? So nach dem Motto, ich will das Haus meines Nachbarn haben, Gott hilf mir dabei. Wenn mir der Nachbar das hören würde, fände er nicht so lustig dann. Ne?
Ja, die Stelle hat mich tatsächlich auch an Marc Aurel erinnert in Selbstbetrachtung. Das ist hier im 12. Buch, Nummer 4. Da sagt Marc Aurel oder schreibt eher gesagt, wenn ein Gott vor uns erscheinen würde oder ein weises menschliches Wesen und uns verböte, unsere Gedanken zu verbergen oder nichts zu denken, ohne es gleichzeitig laut auszusprechen, würden wir das nicht einen Tag lang schaffen.
Ja, ja, das ist genau diese Ambivalenz, ne? Welche inneren Gedanken wir haben, mit was wir uns selber ja auch zufrieden geben, wie wir über Dinge nachdenken. Anstatt eben da auch anzusetzen. Ne? Das wäre jetzt hier genau der stoische Gedanke und der Ratschlag von Seneca auch. Ne? Lass dir nicht alles durchgehen. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen spröde. So, ne? So nach dem Motto, oh, jetzt darf ich nicht mal mehr denken, was irgendwie ein bisschen schief ist. Aber ich meine, so im Kern steckt natürlich schon was dahinter, weil du ja durch dieses Denken in die Gewohnheit kommst, so auf Dinge draufzuschauen. Und das Einzige, was dich davon abhält, aus diesem Denken Aktion werden zu lassen, ist eine Art von Selbstkontrolle. Und das Spannende ist ja, dass wir wissen, dass es genügend Dinge und Situationen gibt, die Selbstkontrolle runterfahren. Wenn du müde bist, morgens sagst du dir auf keinen Fall Chips, abends liegst du auf der Couch, Bierflasche in der Hand und Chipstüte auf dem Bauch. Und das Gleiche ist, ne, wenn du irgendwie sagst, ja, ich finde jetzt diese Frau toll, ich finde diesen Mann toll oder sowas, ne, aber ich bin ja in einer festen Beziehung, auf keinen Fall, ja, hast du in der Party zu viel getrunken, schon passiert was, was vielleicht nicht passieren sollte. So. Also das ist ja, glaube ich, so dieser Zusammenhang, dass sie dann sagen, ne, dass wenn dein Inneres im Grunde genommen eigentlich genauso läuft, wie die Taten dann sich ausdrucken würden, dann müsstest du eigentlich die Ernsthaftigkeit der Arbeit an deinen Gedanken sofort einsehen können.
Ja, also es ist schon ein Aufruf, mit sich selber streng zu sein, ne? Also nicht unnachsichtig, aber zumindest aufmerksam wieder mit sich selbst umzugehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das streng nennen würde, weil streng klingt halt so unattraktiv, irgendwie so spaßlos und alles Mögliche. Ne? Aber es geht ja im Endeffekt eher darum, ich würde eher den Begriff sagen, sorgsam mit dir selber umgehen, weil du ja vermeiden willst, dass dir Dinge widerfahren, die du eigentlich nicht möchtest, die nicht gut für dich sind. Das ist für mich eigentlich eher das Argument dahinter. Streng ist so, ja, da kommt jemand von außen, Zuchtmeister, nach dem Motto, die Pflanze darf nicht krumm wachsen, die muss gerade wachsen. Und so würde ich es tatsächlich nicht für mich jetzt anwenden wollen. Ne? Und ich glaube auch, dass das nach außen hin überhaupt nicht attraktiv wird, wenn man irgendwie sagt, ja, du musst strenger mit dir sein, weil ansonsten passiert das und das und das. Ne? Das ist so eher so wie mit der Moral. Ne? Da, also halte dich an die Regeln. So, und dann ist die Motivation draußen. Die Disziplin oder ich will diesen moralischen Satz dem Genüge tragen. Aber eigentlich ist doch an der Stoa der Punkt, gute Selbstentwicklung und ein florierendes Leben hängen eben damit zusammen, wie du denkst und wie du mit der Welt umgehst. Wenn du dir das klar machst, dann ist es in deinem Interesse und auch im Interesse von anderen, bestimmte Dinge anders zu denken oder es zumindest zu hinterfragen, warum bin ich denn jetzt so klagend? Warum bin ich denn jetzt so daran interessiert, da das zu bekommen, hier mehr Geld, da und so weiter dann, ne?
Ja, genau. Und das ist ja der Punkt Aufmerksamkeit, ne? Dass man sich erstmal dessen bewusst wird, was habe ich denn da eigentlich gerade für Gedanken? Wo galoppiere ich denn da hin?
Genau.
Und warum?
Ja. Ja. Und deswegen sagt er ja auch in dem Brief noch, ne? Also wenn du etwas bittest, dann bitte um, ich übersetze das jetzt mal, dann bitte um einen tugendhaften Geist. Weil das einzig Gute ist, was dir im Leben als Leitplanke helfen kann.
Ja, er sagt, bitte um eine gute Gesinnung, um geistiges Wohlbefinden, dann erst um das Körperliche. Und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen gegen das, was landläufig gemacht wird, ne? Ich bin krank, dann ist der erste Instinkt, ist zu bitten, ich möchte wieder gesund sein und nicht, ich möchte eine innere Haltung haben, die mit dieser Krankheit gut umgeht.
Ja.
Aber das ist, wo er uns zu anhält, zu sagen, fang bei der inneren Haltung, bei deiner Einstellung an und nicht bei den Äußerlichkeiten.
Ja, ich meine, man darf sich ja trotzdem um seinen Körper kümmern, ne? Aber dass du dir halt klar machst, auch, ich sag mal, körperliche Genesung hat auch was damit zu tun, wie du geistig damit umgehst. So, ne? Es ist beides, ne? Es ist einmal eben die körperliche Pflege und es ist zum anderen aber sicherlich auch so ein bisschen die Frage, zum Beispiel gebe ich dem genügend Raum, ne? Lasse ich mir Ruhe oder habe ich eine innere Unruhe und meine, ich muss schon wieder andere Dinge tun und der Körper kommt wieder hinten zu kurz.
Ja, aber die zeitliche Abfolge ist tatsächlich erst das Innere, dann das Äußere bei ihm.
Ja.
Ne? Also ja. Relativ klar, bitte erst um das und dann kannst du auf die körperlichen Dinge gehen.
Mein gut, aus stoischer Sicht macht das ja Sinn, weil das Tugendhafte ist das einzig Gute und der Körper ist eine präferierte Indifferenz hier. Ne?
Ja.
Auch wenn es ja auch schon in gewisser Hinsicht notwendige Indifferenz hier ist, ne, damit dieser Geist auch funktioniert. Ja. Irritiert dich das denn, weil du so jetzt so fragst? Oder?
Nee, das irritiert mich nicht. Ich finde es eine gute Erinnerung von den Stufen, wie man in der Situation vorgehen sollte, sich darauf zuerst zu konzentrieren. Ich finde das total logisch.
Ja. Ja, also ich finde, in Summe ist das jetzt zwar ein kleiner Brief, aber einer, der eigentlich doch irgendwie echt einen gehaltvollen Punkt macht. So, ne? Also ich glaube, wenn man das wirklich mal ernst nimmt und sich mit der Frage auseinandersetzt, mit wem verbringe ich während meines Lebens am meisten Zeit? Mit mir selber?
Das ist durchaus, ja.
Dass es dann durchaus eine relevante Überlegung ist, sich zu fragen, ob ich eigentlich eine gute Gesellschaft für mich selbst bin oder ob ich eher sagen muss, na, ich weiß nicht, ob das so ein guter Einfluss ist. Und als Gradmesser eben wirklich so diese Frage dann auch aufzuwerfen, könnte ich das, was ich denke, jederzeit nach außen tragen? Oder würde ich dann sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall.
Und im Sinne der stoischen Philosophie wäre es ja wahrscheinlich dann so, wenn man merkt, ich bin da mit mir selbst gerade nicht in guter Gesellschaft, dann orientiere ich mich an jemandem, der weiter ist,
ja,
in dem Moment und hole mir eben Hilfe und Rat von Lehrerinnen, von Lehrern, die mir an der Stelle jetzt weiterhelfen können.
Und ich glaube, dass da zum Beispiel auch das Freundschaftskonzept der Stoa wieder reinspielt.
Ja.
Deshalb sind eben wirkliche gute Freunde auch total wichtig. Weil es eben genau dieses Problem gibt, dass ich mir selber nicht immer gute Gesellschaft bin und mich ein guter Freund auch genau an dieser Stelle wieder abholen kann. Und das habe ich selber auch in Freundschaften oder auch in Partnerschaft immer wieder auch erlebt, dass mich dann irgendjemand dann nochmal zurückpfeift, ne, und irgendwie sagt, ne, weiß ich nicht, sehe ich anders, ne, kann man auch anders drauf gucken und sowas, ne, dass dadurch dann wieder innerlich sowas ausgelöst wird wie, stimmt, ja, nee, ne, also, wenn man dann
aber
wieder.
Darum ist der Anspruch eben auch so wichtig an Freunde oder an die, ja, Auswahl von deinen Freundschaften, weil die ja in der charakterlichen Weiterentwicklung auch arbeiten müssen und weitergehen, damit sie dir dann wieder helfen können in so einer Situation.
Ja, und auch du bist als Freundin oder Freund gefordert, wenn du siehst, dass jemand, der dein Freund oder deine Freundin ist, etwas tut oder etwas sagt und der Meinung bist, ich weiß nicht, das würde ich eigentlich nicht so stehen lassen.
Mit sich selbst gerade in schlechter Gesellschaft ist.
Ja, mit sich selbst gerade in schlechter Gesellschaft ist und dann auch den Mut zu haben, und gemäßigt und so weiter, ne? Also da dann halt auch vielleicht zu intervenieren oder auch eine andere Form von Beobachtung zur Verfügung stellen, damit eben deine Freundin oder dein Freund auch in der Lage ist, für sich abzuwägen, ob sie diesen Weg weitergehen will oder vielleicht jetzt situativ doch auch anhält. Und also ich würde mir das immer wünschen, dass Freundinnen oder Freunde mir klare Rückmeldung geben, wenn sie das Gefühl haben, dass ich für mich gerade keine gute Gesellschaft bin.
Da gibt es so ein Sprichwort, das heißt, ein guter Freund ist nicht, der dir den Spiegel hält, der Schmeichelei, in dem dein Bild dir selbst gefällt. Ein wahrer Freund ist, wer dich sehen lässt, deine Flecken und sie dir tilgen hilft, ehe Feinde sie entdecken.
Oh, wow. Weißt du noch, von wem das ist?
Leider nein, aber es ist mir hängen geblieben, weil ich das so relevant fand.
Ja, ja.
Kann ich nochmal nachtragen?
Ja, nee, das finde ich gut. Ja, was gibt's noch an diesen Kernpunkten? Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das eigentlich so, ne? Der Kern dieses Briefes.
Ja.
Was ich noch ganz spannend fand, ist, das ist jetzt eher so ein Side-Remark, dass da jemand drin vorkommt, den Seneca zitiert, und er zitiert ihn auch in anderen Werken häufiger, nämlich Athenodorus. Und ich hatte tatsächlich mich dann noch gefragt, wer ist denn das, Athenodorus?
Da war mir ehrlich gesagt überhaupt kein Begriff, als ich über den hier gestolpert bin.
Genau.
Wird sonst nicht so oft, also von den anderen Stoikern jedenfalls, kann ich mich nicht erinnern, dass ich den Namen schon mal gelesen hatte.
Nee, ich auch nicht. Und ich hatte mal nachgeguckt, und es gab im ersten Jahrhundert vor Christus, im Übergang auch zu der Zeitenwende, gab es tatsächlich zwei Athenodorus in Rom. Einen Athenodorus von Tarsos, der tatsächlich interessanterweise auch eine relativ prominente Position hatte, weil er also war Stoiker, er war Schüler von Posidonius, ist also damit auch so eine gewisse Brücke zur mittleren Stoa, zu der Römerzeit. Und der ist der Philosophielehrer von Augustus gewesen, also dem ersten Kaiser, und hat sich auch um den jungen Tiberius gekümmert. Also könnte man wieder so ein bisschen so sagen, ah, guck mal, die Geschichte wiederholt sich, ne? Athenodorus und Tiberius und danach Seneca und Nero, beides mal nicht so gut gelungen. So, ne, könnte man jetzt so draufschauen. Und aber Athenodorus hatte auch noch Kontakt zu dem ganz jungen Claudius und zu der Familie hin. Und der andere Athenodorus, der ist ein Tick älter, glaube ich, in der Einordnung. Und der ist mal Lehrer von Cato in dem Jüngeren gewesen. Also Cato hat bei ihm über 2 Jahre, glaube ich, studiert. Und dann hat er ihn nach Rom geholt und er hat sogar bei ihm in dem Haus mitgelebt. So, also da muss man immer auseinanderhalten, welchen Athenodorus man jetzt gerade meint. Aber hier ist es wahrscheinlich dieser Athenodorus von Tarsos, der halt auch Schüler von Posidonius war. Und der ist 7 nach Christus gestorben. Also man überlegt, Seneca ist ja so, glaube ich, ne, 1 nach Christus geboren, 66 nach Christus gestorben. Da gibt es noch nicht wirklich einen zeitlichen Überlapp, der irgendeine Art von Schüler-Lehrer-Verhältnis nahelegt, außer Kindergärten. Aber das wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Also das wäre nochmal ganz interessant, eben zu schauen, wer kann diese Lücke noch füllen. Ne? Also was... Also das wollte ich nur noch mal so als Nebenbemerkung mit reingeben, weil es wieder ganz interessant ist zu entdecken, wer so Träger der stoischen Philosophie in der imperialen römischen Zeit war. Weil wir wissen dann ja dann nachher nach Seneca dann Musonius, Rufus und Epiktet und dann auch die Lehrer von Marc Aurel, und dann verliert sich das Ganze ja dann auch so in Richtung 3. Jahrhundert. Aber gerade so der Übergang von der mittleren Stoa zur römischen Zeit, da wird auch wenig drüber geschrieben. Und das wäre vielleicht in sich auch nochmal eine interessante Zeit, die man mal beleuchten kann. Wie ist denn da die Stoa in Rom organisiert gewesen? Und wie waren da sozusagen die Zugänge von der römischen Elite zu der stoischen Philosophie, weil sie ja doch bei vielen irgendwie prominent vorhanden war, ne? Aber unklar ist, wo sie es eigentlich gelernt haben, weil in der normalen römischen Schule werden sie es nicht gelernt haben. Da standen ja irgendwie andere Dinge im Vordergrund, ne? Philosophieausbildung ist ja schon etwas by choice gewesen. Ja, also das wollte ich jetzt nochmal so als kleine Nerd-Einlage mit reingeben. Ja, was gibt's noch? Hast du noch irgendwas?
Nein, ich bin vollkommen fertig mit dem 10.
Fix und fertig.
Ja, fix und alle.
Ja, du, dann lassen wir doch den 10. Brief mal so stehen. Und nächste Woche ist dann die 100. Folge. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Und bleibt uns gewogen und freuen uns, wenn wir wiederhören, euch wiederhört, hören, sofern das Schicksal es zulassen wird.
Macht's gut, bis dann.
Macht's gut, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.